lebendigen Steinen. Und ich habe einen Stein mitgebracht uns heute Morgen bei mir aus dem Garten. Es gibt eigentlich nichts, was mehr tot ist als ein Stein. Manche Leute, die sehr verletzt sind, sagen, ich habe ein Herz aus Stein, denn ich möchte nichts mehr spüren. Und wenn der Herr sagt, er macht ein Haus aus lebendigen Steinen, dann ist es ja irgendwie ein erstaunliches Haus. Lebendige Steine bedeutet auch, wir haben mal ein Herz aus Stein gehabt und als wir zu Christus gekommen sind, sind wir lebendig gemacht worden. Er hat uns einen neuen Geist gegeben, er hat uns ein neues Herz gegeben, ein lebendiges Herz. Und jetzt baut er mit diesen lebendigen Steinen. Wir sind nicht mehr tot für Gott, wir waren mal tot, wie ein Stein gegenüber Gott und Himmel und waren nicht auf dem Weg in den Himmel, sondern auf dem Weg in die Verdammnis. Aber jetzt hat der Herr sowas Krasses gemacht, dass es seine Auferstehungskraft in uns hineingegeben hat, was im Bild ist, wie wenn ein Stein lebendig wird. Du bist so ein Stein, der lebendig geworden ist. Und der Herr baut uns zu einem Haus. Der Herr war immer am Bauen. Seitdem er den Menschen geschaffen hat. Zuerst hat er einen wunderbaren Garten gemacht für den Menschen und der Mensch hat sich in diesem Garten bewegt. Dann kam das große Drama, das große Unglück mit einer Entscheidung dieser ursprünglichen Menschheit, dieses Adam, was hebräisch übersetzt heißt, der Mensch erwählt vom Baum der eigenen Erkenntnis, des eigenen Guten, des eigenen Bösen und er beißt in diese Frucht, er ernährt sich nicht mehr vom Baum des Lebens, der den Gott und das Leben in Christus repräsentiert. Er wählt die Alternative, die es immer gibt in unserem Leben und er entfernt sich von Gott und der Garten geht verloren und von da an rufen die Menschen den Herrn an, die Nachkommen von Adam und Eva rufen den Herrn an. Und schon bald bauen sie Altäre vor Gott. Ein Altar soll ja ein Ort der Begegnung sein, ein Ort der Gegenwart Gottes. Und sie bauen Altäre aus unbehauenen Steinen. Sie mussten unbehauen sein. Auch bei Abraham mussten es unbehauene Steine sein. Es ist wie, ja, die Erlösung ist noch nicht da. Gott arbeitet mit unbehauenen Steinen in dieser Zeit. Und dann wird ein Zelt für Gott, für die Begegnung mit Gott gegeben. Dann wird ein Tempel aus Steine für die Begegnung mit Gott gegeben. Und schließlich kommt Christus und er sagt, er baut dieses Haus aus lebendigen Steinen. Und in Christus werden wir geformt. Ich möchte es nicht grob sagen, aber manchmal ist das Leben auch hart. Wir werden behauen. Wir werden geschliffen. Wir werden zu einem kostbaren Stein, dieser Pflasterstein. Mich hat es gewundert, früher hat man die fast umsonst bekommen, inzwischen sind die richtig teuer. Für eine Ladung Pflastersteine habe ich 100 Euro bezahlt im Baumarkt. Alles so teuer geworden. Aber wenn ich dann anschaue, was der Herr sagt, wie er baut, dass wenn man das neue Jerusalem dann am Ende der Bibel anschaut, dann baut der Herr Tore aus Perlen, legt Grundsteine aus Diamanten. Alle möglichen Edelsteine werden benannt und ehrlich gesagt, es spricht von dir und von mir, dass wir, die wir einst tot waren, wie ein gewöhnlicher Stein, dass der Herr uns zu einem edlen Stein seines Hauses macht, zu etwas Kostbarem. Jesus drückt es ja aus, der Kaufmann, der die Perle im Acker findet und alles dafür verkauft, es spricht von Christus selber, der in dir und mir etwas Kostbares gesehen hat und dafür alles hergegeben hat. Wie gut ist das, ha? Wie gut ist das? Keine Sorge, ich habe auch ein Skript, aber wollte einfach die Dinge auch teilen, die mir auf dem Herzen sind. Meine Familie kommt aus dem Hausbau. Unser Clan hat zwei große Leidenschaften gehabt, seit 500 Jahren, ganz grob zusammengefasst. Den Weinbau, unser Familienname ist bekannt für gute Weine, und den Hausbau. Wir haben schon Verwandtschaftstreffen gehabt, da wurden die Bilder herumgereicht, auf diese Bilder waren keine Gesichter zu sehen, nur Häuser, die wir gebaut haben in der Verwandtschaft. Hey, hast du das schon gesehen? Hey, wir haben das gebaut, jetzt gehört uns das. auch durchaus stolz, sondern durchaus mit diesem Betrug des Reichtums, was einem alles gehören könnte. Aber ich musste so lachen, weil auf einer ganzen Serie von Bildern kein einziges Gesicht war. So ist es im Hausbau und im Innenbau und mit einer 500-jährigen Tradition von Handwerkern. Sie vergessen manchmal, was das Eigentliche ist, ja. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich auch Bilder von unserem Haus gemacht habe. Manchmal ist es tief drin, aber dann spüre ich wieder das Vorrecht, dass ich an einem geistlichen Haus mich mitbauen lassen kann, das nicht nur für 50 oder 100 Jahre Bestand hat. Es ist ein Haus, das für die Ewigkeit Bedeutung hat. Daran dürfen wir mitbauen. Gemeinde, christliche Gemeinde, geisterfüllte Gemeinde ist kein Gebäude, sie lebt durch dich und durch mich, durch lebendige Steine. Gott formt aus gewöhnlichen Menschen ein ganz außergewöhnliches Haus. Er baut sein Reich mit dir und mit mir. Jeder Stein zählt, jeder trägt mit. Und wir können in dieser Predigtserie hoffentlich wieder neu unseren Platz in diesem geistlichen Haus entdecken und auch Freude daran bekommen, das Privileg wieder neu spüren für das Wunderbare, was der Herr mit uns aufbaut. 1. Petrus 2, Vers 4 und Vers 5 sagt es so. Kommt zu ihm, kommt zu Jesus Christus, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und Petrus bringt hier eine Sache nach der anderen und er baut Steigerungen ein, um zu zeigen, was für eine herrliche Sache es ist, zu der wir eingeladen sind und an der wir beteiligt sind. Er sagt, der Anfang ist Christus selber. Er ist der erste lebendige Stein. Christus selber, er ist der Eckstein dieses geistlichen Hauses. Und nur weil er wieder lebendig geworden ist und weil er der erste der neuen Schöpfung ist, wie es im Neuen Testament heißt, haben wir die Möglichkeit, auch solche lebendige Steine zu sein. Es kommt alles von Christus. Es geht nicht darum, dass wir uns wie Bauleute und Handwerker ganz besonders ins Zeug hängen. Das ist nicht der Anfang. Den Anfang hat Gott selber gesetzt durch Christus, durch das, dass das Leben in ihm ist. Und der erste Johannesbrief ist ja so, dass er sich da dabei fast überschlägt. Er sagt, wir sind Zeugen dieses Lebens geworden. Was wir gesehen und gehört, was wir betastet haben von dem Wort des Lebens, drückt der Apostel Johannes aus. Und Petrus drückt es auch so aus. Bei Gott auserwählt und kostbar ist Christus. Und er bleibt nicht allein. Er ruft uns als lebendige Steine, uns aufbauen zu lassen zu diesem geistlichen Haus. Und ich habe uns ein paar Bausteine mitgebracht. Sie sind aus dem Kinderland, wie man unschwer erkennen kann. Ich hoffe, man sieht es im Livestream. Sie haben verschiedene Farben und so unterschiedlich sind wir. Und ich möchte gerne eine Mauer bauen mit uns. Ich weiß, wir haben Maurer bei uns in der Gemeinde und ich habe nur wenige Mauern gebaut in meinem Leben. Ein paar habe ich hingekriegt. Gott sei Dank stehen sie heute noch. Und der Trick ist ja der, eine Mauer wird durch Verbundenheit gebaut. Ohne Verbundenheit keine Mauer. Ohne Verbundenheit kein geistliches Haus. Christsein ist kein Einzelkampf. Es geht nicht um Wettbewerb, darum, wer der Größte, der Tollste, der Lauteste ist. Jesus rügt seine Jünger für diese Haltung. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Wettbewerbsgedanke, unser Minderwertigkeitsgefühle, unseren Stolz, unsere Überheblichkeit ablegen und es aushalten, dass wir uns gegenseitig berühren. Wir bauen mal eine schwache Mauer. Absolute Anfängermauer. Sie berührt sich nur ganz leicht. ganz leicht. Und lass mich es ein bisschen humorvoll sagen. Hier bist du, der auf YouTube seinen Lieblingsprediger anschaut, seinen Lieblingsworship hört. Ja, ja, es gibt eine Berührung. Du wirst auch irgendwie, es wird leichter und du wirst auch erfüllt. Gott nutzt es. Es ist gut, dass du das machst, dass du nicht die üble Serie auf Netflix reinziehst, sondern dein Lobpreis hörst. Eine gute Botschaft. Aber hey, unter Druck, unter Stress ist das echt eine wackelige Sache. Ja. Dein YouTube-Bibelstudium, das wird wackeln in der Krise. Und obwohl ich es total schätze, wir selber auch auf YouTube sind, das ist eine tolle Ergänzung. Aber was passieren muss mit einer Mauer, damit sie stabil ist, ist, dass sie sich verschränkt. Dass du es überlappend baust. Wir haben Generationen bei uns, die aus dem Hausbau kommen. Und wenn du es nicht überlappend baust, fällt es ein. Es muss sich verschränken. Unsere Leben dürfen sich, ja, müssen sich überlappen. Wir müssen voneinander wissen, uns im Gebet miteinander tragen, ein gemeinsames Erlebnis in Christus als Gemeinde erleben, eine gemeinsame Sprache des Gebets, eine gemeinsame Sprache, wie wir Botschafter sind nach draußen, eine gemeinsame Sprache in der Mission, in die Nationen, eine gemeinsame Sprache für die Starken und die Schwachen in der Gemeinde miteinander, dann wird es so richtig fest. Ich hätte mehr Bausteine holen sollen. Je mehr Bausteine dazukommen, umso fester wird es. Und die Frage ist, was du und ich wollen. 30 Jahre in lebendiger Gemeinde unterwegs. Gemeinschaft hat mich zu den schönsten Erlebnissen meines Lebens gebracht. Gemeinschaft hat mich zu den schwierigsten Erlebnissen meines Lebens gebracht. Es ist eine Gemeinschaft, die ein Potenzial hat. Wir können den Missionsauftrag von Jesus in einer Generation erfüllen. Es gibt viele Berichte und Statistiken, dass das möglich ist. Wir können ihn in einer Generation auch wieder komplett aus den Augen verlieren. Es ist ein Haus mit Potenzial, Erstaunliches in einer Generation hervorzubringen, durch Gottes Gnade und Kraft, mit dem Potenzial, dass aber es auch zu einer Ruine wird, so wie Gott es zugelassen hat, dass der erste Tempel, der Tempel Salomos, David Salomos, durch den Ungehorsam und die Unwilligkeit und die Sturheit des damaligen Volkes Gottes in Ruinen gelegt wurde. Wir haben jetzt im Bibelstudienkurs drüben diese dramatischen Szenen gelesen von dem, wo die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Es ist wie ein Wagen, der in den Himmel auffährt und es aus dem Tempel wird ein harmloses Gebäude. Und dieses Gebäude wird dann von den Babyloniern zerstört. Wir wissen, der zweite Tempel ist durch die Römer zerstört worden. Gott ist ein Gott, der wahrhaftig ist. Gott ist ein Gott, der sich nach Wahrheit sehnt und der sich nach authentischer Gottesbeziehung sehnt. Und immer wenn es in menschliche Religiosität und menschliche Systeme absackt, dann scheut sich der Herr nicht davor, es auch zu zeigen im Sichtbaren, sodass die Ruinen entstehen. Und bis zu dem, dass in unserem Land viele Kirchen leer stehen, gell? Viele Kirchen werden jetzt verkauft, ja. Das ist nicht, dass diese Kirchen etwas Besonderes sind, sie sind nur besonders gewesen, weil Gottes Ehre darin gewohnt hat. Und unsere Herausforderung ist, dass wir uns verschränken lassen, dass wir diese herzliche Liebe von Christus erfahren, die uns verbindet, dass wir sie wach halten. Ein Bild in der ganzen Bibel ist ja das Bild vom dem Altar unseres Herzens, auf dem das Feuer der Liebe Gottes nicht ausgehen soll. Ein anderes Bild ist das Öl, von dem wir reichlich bei uns tragen sollen. Und ehrlich, das ist nicht schwer. Morgens, wenn ich anfange, meine To-Do-Liste zu machen und es kommt manchmal vor, dass ich einfach aus Holprigkeit und aus Schlampigkeit oder wie auch immer aus Zerstreutheit halt vergesse, meine stille Zeit zu machen. Und dann irgendwann fällt es mir so richtig auf Schwäbisch gesagt, sieh dich heiß ein. Ich habe die beste Zeit des Tages vergessen. Ich habe vergessen, wie ein Auto, das viel fährt, an die Tankstelle zu fahren. Ich habe meinen Reifendruck nicht überprüft. Ich habe mich nicht aufpumpen lassen, um dass ich leichter unterwegs bin. Ich habe die Zeit von Leichtigkeit und von Freude hinter Runde fallen lassen. Und dann kommt es darauf an, dass ich zurückfinde zu dieser Sanftmütigkeit in Christus, zu sagen, Herr, jetzt lege ich alles weg. Und wenn es nur 5 Minuten sind, dann ich nehme diese Zeit der Begegnung, diese Zeit der Leichtigkeit, lesen in Gottes Wort, meine Erkenntnis und Herzensoffenbarung von Christus erfrischen lassen, im Gebet mit dem König der Könige zu sprechen, ihm zuzuhören. Ich lasse mir durch seine Salbung das Joch des Alltags zerbrechen. Wie schön ist das? Das ist eigentlich nicht schwer. Eigentlich nicht schwer. Was es braucht, ist, dass wir den Geschmack dieser Kraft der neuen Schöpfung, dieser Kraft des Reiches Gottes, dass wir diesen Geschmack nicht vergessen, diesen Appetit auf diese Dinge nicht verdrängen durch die Sorgen unseres Alltags. Wir begegnen in letzter Zeit viele Menschen, die sagen, ich hab wenig Kraft. Das Leben ist so komplex geworden, die Anforderungen im Job sind so hoch geworden, das Bedürfnis nach schöner Wohnen, mehr Entertainment, noch besseres Essen, all das ist dabei so voluminös geworden, es sind lauter schöne Dinge. Aber wenn es so voluminös wird, dass es dich dauerstresst, dann hab den Mut, einfacher zu leben. Hab den Mut, mit leichterem Gepäck unterwegs zu sein. Jesus sagt ja tatsächlich, es ist für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, ist leichter, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Nicht, weil Gott was gegen Geld und Besitz hat, sondern wegen der Sorgen, wegen der Prioritäten, die sich mit dem Reichtum aufdrängen. Und global gesehen, hey Leute, sind wir alle reich. Ja? Und lasst uns unsere Prioritäten stark machen, damit dieses Haus gebaut werden kann. Wir sind mit einem herrlichen Gott und seinem herrlichen Haus privilegiert. Lasst uns das nicht vergessen. Auch wenn wir über seine Gemeinde sprechen, sein geistliches Haus, lasst uns darauf achten, wie wir über seine Gemeinde sprechen. Es ist wie wenn du mit Edelsteinen umgehst, eigentlich. Ja. Und die schmeiß auch nicht im Garten rum. Ja. Lasst uns bedacht darüber sprechen. Lasst uns mit Respekt und mit dem Wissen, wie wertvoll dies Gott ist, darüber sprechen. 1. Korinther 3, Vers 11 sagt es so. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Und es spricht über diese Wahrheit im Hausbau, dass jedes Haus nur so stark ist wie sein Fundament. Wenn jemand im Hausbau schlampig ist, dann baut er kein Fundament, aber dann weiß man, dass es eher ein Hühnerstall wird oder ein Karnickelstall als ein über lange Zeit bewohnbares Haus. Jesus warnt und sagt, wenn du dein Haus auf Sand baust, nur kurze Zeit sieht es aus wie ein Haus mit Fundament. Aber im ersten Sturm zeigt sich der Unterschied. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Ich habe viele Dinge in meinem Leben gehabt, wie ich getan habe, die meine Zeit und meine Kraft beansprucht haben. Und manche Dinge gibt es auch heute noch in meinem Leben, wo ich mich fragen muss, ist Jesus Christus das Fundament davon? Und ich bin bei vielen Dingen in meinem Leben drauf gekommen, nee, eigentlich nicht. Dann reduziere ich diese Dinge auf ein Minimum, damit die anderen Dinge zum Maximum werden. Manche Dinge muss ich ganz herauswerfen aus meinem Leben. Es ist nicht so, dass Jesus nur das Fundament der besonders frommen Dinge ist. Er ist natürlich das Fundament von einem Haushalt, von einer Familie, die auch in dem, wie sie die Dinge tut und wie sie die Dinge behandelt, einfach die Schönheit des Reiches Gottes aufleuchten lässt. Er ist Fundament davon, dass du deinen Körper gesund hältst, dass du genügend Bewegung hast, genügend Wasser trinkst, dass du genügend Kraft hast, deine Muskulatur nicht vernachlässigst. All das ist auch in Christus Fundament. Aber wir alle wissen, glaube ich, was es für Dinge gibt, von denen Christus nicht das Fundament ist. Und 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 sagt es ja so, lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Wir bauen das Haus nicht selber, wir lassen uns aufbauen. Es ist Gott, der Baumeister. Er baut kein Einmannhaus. Er hat große Gedanken. Er baut eine Gemeinschaft. Und Glaube kann nicht Solo-Projekt sein. Christsein funktioniert nicht isoliert. Wir sind füreinander bestimmt, miteinander verbunden zu sein. Und jetzt wird es richtig happig, voneinander abhängig zu sein. Das ist eine von den schmerzhaftesten Wahrheiten in diesem geistlichen Haus. Wir sind voneinander abhängig. Jeder Stein, der fehlt, denkt, auf mich kommt es ja nicht an. Denkt, ich bin klein, ich bin unscheinbar, ich bin unbedeutend. Wahrscheinlich fällt es gar nicht auf, wenn ich nicht mehr da bin. Aber tatsächlich wird die Stabilität des ganzen Baus immer wieder bedroht. Durch die zwei Extreme von entweder von Minderwertigkeit oder Überheblichkeit. Römer 12, Vers 5. Lasst euch aufbauen. Wir müssen es zulassen. Gott ist der Baumeister, nicht wir selbst. Gott baut dieses Haus, in dem er wohnen kann. Und was bedeutet es? Die Bibel macht es klar, Gott hat das ganze Universum erschaffen, er erfüllt das ganze All, er braucht kein Haus, in dem er wohnt, aber er möchte in seiner Gemeinde sein Wesen zeigen, er möchte Gemeinschaft zeigen, er reduziert sich um seine Herrlichkeit kompakt und seine Schönheit und seine Botschaft uns anzuvertrauen, damit sie ganz groß herauskommt, wenn wir bemerken, dass sind ja gar nicht wir, die das hinkriegen, sondern der Geist Gottes, der in unserer Mitte wirkt. Ich war in der Familie der mit den Händen, mit dem Bauen, mit dem Handwerk zugegebenermaßen immer unbegabtesten war. Meine Brüder, ich finde es heute noch faszinierend, Dinge, die ich zu Hause nicht hinkriege. Ich frage sie, ob sie kommen. Das gleiche Werkzeug, sie kriegen es hin. Und deswegen habe ich dann Abitur gemacht, bin mehr auf die Akademikerlaufbahn gegangen, weil das ist das, was ich konnte. Ich konnte immer labern, konnte immer sprechen, war immer gut in Kommunikation und im Verbinden mit Menschen. Aber ich habe nie gedacht, dass das was Besonderes ist. Bis ich gemerkt habe, als ich gläubig geworden bin, vom fast ersten Mal, wo ich in Gemeinde gekommen bin, habe ich gemerkt, ja, das kann ich. Ich kann Menschen miteinander verbinden, ich kann Menschen ansprechen, ich kann sprechen, ich kann ein Wort für eine Situation finden. Ich habe meinem Pastor damals zugehört und war fasziniert und habe mich hingezogen gefühlt, dieses geistliche Haus mich mit zu kümmern. Gott ist der Baumeister, wir sind heilige Priesterschaft, sagt die Bibel, heilige Priesterschaft. Und wir sind Berufe, zu ihm zu gehören und ihn zu reflektieren. Römerbrief Kapitel 12, Vers 1, guckt mal mit mir rein. Römer 12, Vers 1. Gott baut ein Haus seiner Gegenwart. Wir sind berufen, geistliche Opfer zu bringen. Was sind diese geistlichen Opfer? Opfer der Anbetung, Opfer der Hingabe, Opfer der Liebe, Opfer der Treue, Opfer des Dankes. Das herauskommt, wir gehören zu ihm und wir reflektieren ihn. Wir können das Licht nicht selber erzeugen, aber wir können das Licht Gottes reflektieren. Gemeinde ist kein Bunker, es ist ein Leuchtturm. Ja, wir strahlen das Licht aus. Und eines Tages, liebe Gemeinde, unsere Musiker können kommen. Eines Tages werden wir das vollendete Haus sehen. Die Offenbarung nennt es das neue Jerusalem, das die neue Schöpfung repräsentiert wird, die Stadt des großen Königs. Aus den einzelnen Häusern von den Gemeinden dieser Welt wird diese große Stadt. Und wenn man die Kilometerzahl mal ganz buchstäblich nimmt von dieser großen Stadt, von dieser Ansammlung von vielen Häusern, dann lesen wir in der Bibel, dass es ein Kubus, nennt man das, glaube ich, ist. 2200 Kilometer lang, 2200 Kilometer hoch, 2200 Kilometer tief. Leute haben mal in dieser buchstäblichen Rechnung überlegt und berechnet, wie viele Häuser und wie viele Menschen hineinpassen. Das passen Milliarden von Menschen in dieses große Haus Gottes, das aus dem Himmel kommt und zur Stadt des großen Königs wird von Jesus Christus, das neue Jerusalem. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Stadt will ich sein. Diese Stadt wird keinen Tempel mehr haben, sondern dort heißt es, der Herr selbst wird unter ihnen wohnen und wird ihr Licht sein. Hey, da will ich sein. Heutzutage muss in jeden Raum, wo ich reingehe, das Licht anknipsen, ist richtig teuer geworden. Man braucht hier für den Livestream Licht und Licht. Aber dort ist der Herr unser Licht. Das ist eine übernatürliche Stadt. Das ist die Stadt der neuen Schöpfung Gottes. Das Alte wird vergangen sein. Das heißt, die alte Schöpfung ist aufgerollt wie eine Buchrolle. Das Kapitel ist zu Ende. Aber das neue Kapitel ist jetzt bereits aufgeschlagen mit der neuen Schöpfung in Christus, mit seinem Haus. Es ist eine lange Geschichte. Sie begann im Garten. Sie ging weiter damit, dass Menschen Gott angerufen haben. Sie ging weiter damit, dass sie Steinhaufen aus unbehauene Steine bauen solltet, in dem, wo sie ihre Opfer gebracht haben. All das als Hinweis auf Christus. Es wurde ein Zelt errichtet, die Stiftshütte, es wurden Tempel gebaut. Alles als Vorläufer von dem, was der Messias mit seiner Familie, mit seinen Kindern, mit seinen Söhnen und Töchtern machen wird. Er baut geistliche Häuser, die schließlich zu einer großen Stadt werden, in der Christus regiert. Gehörst du zu dieser Stadt, zu der neuen Stadt Gottes, die in Ewigkeit gebaut werden wird? Bist du bereit, dich Stück um Stück zu verschränken, einpassen zu lassen? Als ein behauener, geschliffener Stein, der mit der Zeit das Edle, was Christus in ihn hineingelegt hat, sichtbar machen kann. Zur Zeit von Abraham, dem Vater des Glaubens, waren es unbehauene Steine. Das Kreuz war noch nicht da. Die Veränderung konnte noch nicht von innen nach außen gehen, so wie es jetzt durch den Beistand des Heiligen Geistes und durch das Wort, das in uns lebt, möglich ist. Lassen wir uns doch formen. Lassen wir uns mit Geduld unseren Platz finden in diesem geistlichen Haus. Halten wir es aus, dass wir berührt werden von den Geschichten, von den Situationen im Leben von anderen, dass wir ihre geistlichen Siege mit ihnen feiern und die Rückschläge mit ihnen beweinen. Es ist ein Haus der Freude, es ist ein Haus des geteilten Leides. Es ist ein Haus, in dem der Sieg von Christus aufleuchtet und immer wieder sichtbar wird. Lass mich ganz platt fragen, bist du Teil dieses Hauses? Möchtest du weiterhin Teil dieses Hauses sein? Gott gibt dir seine Gunst, er gibt dir seine Kraft, er gibt dir seine Geduld, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Ausdauer, um diesen Lauf des Lebens mit Christus zu laufen. Es ist nicht alles bequem, was da dabei passiert, denn unsere alte Natur wird von uns abgehauen, wird von uns abgeschliffen, wird von uns weggeformt, bis wir mehr das Wesen von Christus in uns aufleuchten lassen und unseren Platz wunderbar einnehmen können. Ich möchte dich einladen, an deinem Platz aufzustehen, wolle zusammen beten. Vor dich legen wir alles hin, Herr. Jesus, wir machen Raum, Raum für dich. Den großen Baumeister, den Architekten des Planes Gottes, der vor Urzeiten begonnen hat mit einem Garten, der über so viele Stationen bis zu dem gekommen ist, wo dein Plan immer sichtbarer wird und schließlich am deutlichsten in Christus, am deutlichsten in dem, der gestorben ist für die alte Schöpfung und auferstanden ist für eine neue Schöpfung, der uns eine Hoffnung in unser Herz hineingelegt hat, die nicht zu Schanden werden lässt, denn sie ist nicht auf die Elemente dieser Welt gebaut, sondern auf Zusagen, die jetzt schon sichtbar werden und in der Ewigkeit vollendet sind. Wir danken dir für das Vorrecht, zu deinem Haus zu gehören, Herr. Wir danken dir, dass du uns aus Todessteine zu lebendigen Steine gemacht hast, dass du uns aus taubem Gestein zu edle Steine gemacht hast, Herr. Und dass du uns einpasst in dieses Haus Gottes. Wir beten, dass dein Wort und dein Geist einfach dieses Vorrecht in unseren Herzen aufleuchten lässt. Und Herr, dass du alle Gleichgültigkeit, alle Resignation, alles Unvermöge aus uns herausnimmst, Herr. Damit wir merken, die Frucht des Geistes, sie wächst doch in unserem Leben. Und das Haus Gottes kann mit Bedacht, mit Kraft, mit Entscheidung, mit Vollmacht Gottes gebaut werden. Wir ehren dich, Herr. Wir erheben dich, Herr. In Jesu Namen.